SRF 2 Kultur.
Zu Kontext begrüßt sie Hans-Jörg Schulz. Noch vor einem Jahr kannten nur wenige Experten die islamistische Gruppierung IS oder auch ISIS genannt. Heute beherrscht dieser sogenannte Islamische Staat die Schlagzeilen der Weltpresse. Wie kann der IS-Terror gestoppt werden? Gefährdet er auch uns in Europa? Und wie wird es weitergehen in Syrien und im Irak? Das sind Fragen, für deren Beantwortung uns nun der Nahost- und Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, in Berlin zugeschaltet ist. Herr Steinberg, muss uns die Terrororganisation ISIS Angst machen?
Nein, ich denke nicht Angst, aber wir sollten sehr wachsam beobachten, was dort im Irak und Syrien sich abspielt und Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass diese Situation auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage hier in Europa hat. Denn ich glaube schon, dass es zumindest Planungen geben wird der IS für Anschläge hier, beispielsweise nach dem Muster von Ottawa oder nach dem Muster des Anschlags auf das jüdische Museum in Brüssel vor einigen Monaten.
Ja, also in Ottawa ist ja letzte Woche das Parlament gestürmt worden. Ein Soldat ist erschossen worden. Unsere Ängste wären ja, dass sowas morgen auch in Berlin oder in Zürich passieren kann.
Ja, damit müssen wir tatsächlich jederzeit rechnen. Und es ist sehr schwierig, solche Anschläge zu verhindern. Das sind ja die Anschläge von Einzeltätern, die, so wie es scheint, nicht von einer größeren Organisation eingeleitet wurden. Und da gilt es überall dort, wo das möglich ist, die Sicherheitsmaßnahmen hochzufahren, dass so etwas beispielsweise im Parlament in Bern oder hier in Berlin nicht passieren kann. Ansonsten aber gibt es gegen solche Einzeltäter nur sehr, sehr wenig Schutz. Und da muss man sich darauf verlassen, dass die Sicherheitskräfte, die sich auf den Straßen befinden, relativ schnell reagieren oder wie jetzt in Ottawa geschehen, dann eben ein Sicherheitsmann im Parlament reagiert. Ich denke aber, dass selbst wenn solche Anschläge passieren, und wir haben das ja in den letzten Jahren in ganz Europa immer wieder erlebt, dass das kaum zu verhindern ist und dass die unsere große Sorge eher Anschlägen gelten muss wie denen von Madrid oder London 2004, 2005, also Anschläge auf den Personennahverkehr in den großen Städten, von einer großen Organisation mit Geld, mit Training unterstützt. Da müssen wir unsere Sicherheitsbehörden dahin kriegen, dass sie sowas zukünftig verhindern. Darin liegt die größere Gefahr. Die Einzeltäteranschläge wird man im Endeffekt nicht wirklich verhindern können.
Das heißt, im Prinzip sind es eben doch vor allem Sympathisanten oder Nachahmer, die da so ganz nah dran ist. Haben diese starken Ängste, die irgendwo mit dem Namen dieser Terrororganisation IS verbunden sind, auch mit der ungeheuren Brutalität zu tun, mit der diese Soldaten vorgehen?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen IS und anderen terroristischen Organisationen. Nicht nur in der Brutalität, sondern auch in der Vermittlung dieser Brutalität durch eine sehr, sehr effektive und professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich glaube, dass man gerade da gegensteuern muss und diese Angst beseitigen muss. Das sind letzten Endes doch nur kleine Organisationen von maximal einigen 10.000 Mann, die durchaus große Probleme verursachen können, die aber keine wirkliche Bedrohung für die Stabilität europäischer Staaten darstellen und die dann, wenn unsere Sicherheitsbehörden gut arbeiten, auch hier nicht in größerem Maßstab aktiv werden können. Wenn sie das nämlich wollen, dann müssen sie miteinander kommunizieren, mit ihren Anschlagszellen in Europa kommunizieren, sie müssen Geld schicken, sie müssen im Irak und Syrien ausbilden und diese Rekruten dann über Grenzen nach Europa bekommen. Und das zeigt die Vergangenheit schon, dass das auch großen Organisationen wie Al-Qaida schwergefallen ist. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es in den letzten Jahren Dutzende von Anschlagsplanungen gegeben hat, die in Europa verhindert wurden. Allerdings waren das in der Regel diejenigen Anschlagsplanungen, die auf große Organisationen zurückgingen und da auch eine gewisse logistische Unterstützung hatten. Da bei der Überwachung von Kommunikationswegen haben unsere Sicherheitsbehörden und auch die unserer großen Verbündeten, vor allem der USA, ihre Stärken.
Nun konnte man in der Neuen Zürcher Zeitung von gestern lesen, dass vor allem in Deutschland die Islamistenszene so rasant anwächst. Warum das?
Ich glaube, das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt für einige Staaten, die relativ spät hinzugekommen sind. Die Briten und die Franzosen hatten schon in den 90er Jahren eine starke dschihadistische Radikalisierung, etwas weniger stark auch die Benelux-Staaten. Und die Deutschen, die Österreicher, aber auch die Belgier, die sind relativ spät dazugekommen und erleben jetzt, dass sie doch eine kritische Masse an Rekruten haben, die da offensichtlich etwas nachzuholen haben. In Deutschland konnte man ab 2006 beobachten, dass die dschihadistische Szene enorm anwächst. Zunächst waren das vor allem Türken und Kurden, die sich vermehrt den Dschihadisten angeschlossen haben. Und dann konnte man feststellen, dass nicht mehr nur Araber, so wie in den frühen Jahren um 2001, sondern Angehörige aller möglichen Nationalitäten sich den Dschihadisten angeschlossen haben. Und ich denke, das hat in Deutschland vor allem zu diesem recht schnellen Anwachsen ab 2006 geführt. Aber wir erleben das auch in Österreich, begrenzter in der Schweiz, in den letzten zwei Jahren, aber vor allem in Belgien. Belgien stellt anteilig, also nach im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, mit Abstand die größte Dschihadistengemeinde bei IS im Irak und Syrien. Und das ist doch überraschend.
Also auch aus der Schweiz sollen so etwa 60 schon sein, die dorthin gegangen sind. Vielleicht doch nochmal die Frage, was fasziniert diese jungen Männer, die dorthin gehen? Sie haben vorher schon gesagt, es wird sehr geschickt geworben übers Internet und scheinbar ist ja auch die brutale Art, wie sie vorgehen, scheint ja auch ein Faszinosum zu sein. Was noch zieht junge Leute aus Europa an?
Ja, die Propaganda, die verfängt. Und die verfängt, glaube ich, aus zwei Gründen. Zwei ideologische Motive sind mit Abstand die wichtigsten. In der Frühzeit, also so ab 2012, war es vor allem der Wunsch vieler dieser jungen, schon salafistisch vorgeprägten Männer, den bedrängten Muslimen in Syrien zu Hilfe zu kommen. Dieses Motiv spielt immer noch eine sehr große Rolle. Und mit dem Auftreten von ISIS oder wie wir heute sagen IS, ab April 2013 kommt ein zweites Motiv dazu. Das ist der Wunsch, der wirklich tief empfundene Wunsch, in einem wahrhaft islamischen Gemeinwesen zu leben. Und zwar so, wie Salafisten sich das vorstellen, nämlich nach dem Muster ihrer Vision einer islamischen Urgesellschaft im 7. Jahrhundert. Sie glauben nämlich, dass die Muslime der Frühzeit, weil sie so nah an der Zeit der Offenbarung gelebt haben, besonders gottgefällig leben konnten. Und mit dieser Möglichkeit macht IS nun sehr, sehr professionell Propaganda. Gerade wenn man sich das Material auf Englisch und auf Deutsch anschaut, das die Gruppe in den letzten Monaten vermehrt produziert, dann stellt man fest, dass dieses Leben im islamischen Staat ein wichtiges Motiv ist. Und das ist auch die einzige Erklärung, warum die Zahl europäischer Rekruten auch in den letzten Monaten nicht zurückgegangen ist, obwohl es sehr viel schwieriger ist heute als noch im Dezember 2013 nach Syrien in den Irak zu IS zu gelangen.
Sie haben ja, Herr Steinberg, in Ihrem neuen Buch die Radikalisierung dieser Kämpfer auch nachgezeichnet. Gibt es denn sowas wie einen typischen Dschihadisten-Lebensweg?
Nein, den gibt es leider nicht, sonst wäre es auch sehr viel einfacher, präventiv mit diesem Thema umzugehen. Es gibt so einige Merkmale der dschihadistischen Radikalisierung in den letzten Jahren, die man herausarbeiten konnte. Da ist zunächst einmal, dass es überhaupt kein nationales Profil mehr gibt. Vor 10, 15 Jahren waren fast alle Dschihadisten noch Araber, auch die ideologische Literatur war rein arabisch und man hatte schon eine hohe Trefferquote, wenn man arabische Gemeinschaften in einem Land überwachte, dann hatte man auch die meisten Dschihadisten schon auf dem Radar. Das ist heute nicht mehr so. Es sind Türken dabei, es sind Kurden, Afghanen, Pakistanis, Kosovo-Albaner und vermehrt auch europäische Konvertiten. Sozial gibt es auch kein Profil mehr. Allerdings setzt sich da in den letzten Jahren in einigen Ländern zumindest durch, dass die meisten Rekruten eher aus sozial benachteiligten Schichten kommen, große Probleme schon auf ihrem Bildungsweg haben, abgebrochene Bildungsbiografien, es an der Uni nicht schaffen, arbeitslos werden und dann erst ihr Erweckungserlebnis haben. Das ist aber beileibe nicht bei allen Rekruten der Fall, ist aber besonders in der europäischen Diaspora mittlerweile stark verbreitet. Also es gibt da einen großen Unterschied zu 2001. Islamistischer Terrorismus ist noch kein Unterschichtenphänomen, so weit sollte man noch nicht gehen, aber er hat sich gewandelt und damit einhergeht wohl auch diese steigende Faszination von Gewalt. IS scheint besonders besonders deshalb auch unter diesen jungen Leuten, sozial benachteiligten jungen Leuten, zu rekrutieren, weil die Gruppe eben nicht so pragmatisch ist, so politisch kalkulierend wie Al-Qaida früher, sondern kompromisslos gegen alle Gegner der eigenen Ideologie Gewalt anwendet. Und da gehört dann der gesamte Westen dazu, die Herrscher der jeweiligen Länder, in denen sie kämpfen, aber auch die schiitische, die jesidische, die alawitische und die drusische Bevölkerung, die christliche Bevölkerung auch nicht zu vergessen.
Muss man sagen, Sie haben sie beschrieben, es sind bei uns ja vor allem wirklich muslimische junge Männer mit Migrationshintergrund, die dann irgendwo auch in der Schule oder im sozialen Umfeld Misserfolg erlitten haben. Muss man sagen, unsere Gesellschaften haben auch bei der Integration dieser jungen Menschen versagt?
Ja, ich denke, dass das mittlerweile ganz offensichtlich ist. Besonders am deutschen Fall kann man das sehr gut nachvollziehen, dass sehr viele junge Leute in den letzten 2 bis 3 Jahren, die nach Syrien gegangen sind, aus den Problemvierteln der großen Städte kommen. Also in Berlin, aus Neukölln und Wedding, Duisburg-Hochfeld, Bonn-Tannenbusch. Und das ist sicherlich ein Ergebnis einer vollkommen verfehlten Integrations- oder man muss ja sagen Nicht-Integrationspolitik. Aber das stellt natürlich auch eine große Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die deutsche Gesellschaft redet mittlerweile seit langer Zeit von Integration, ohne dass da etwas passiert, ohne dass die Bildungschancen in Deutschland sich angenähert hätten. Im Gegenteil, es ist immer schwieriger für junge Leute aus diesen Vierteln auch auf ein Gymnasium zu kommen, dann einen Universitätsabschluss zu bekommen. Und das ist sicherlich die ganz große Aufgabe, nicht nur der deutschen Politik für die nächsten Jahre.
Wie organisieren sich denn diese Dschihadisten? Geht das vor allem übers Internet?
Nein, interessanterweise nicht. Es gibt mittlerweile die ersten Studien der deutschen Polizei, die durchgesickert sind. Und die zeigen, dass das Internet zwar eine Rolle spielt, aber Radikalisierung und vor allem denn die Rekrutierung nicht ohne persönliche Kontakte abläuft. Es sind nur die Ausnahmefälle, in denen das Internet wirklich entscheidend ist. Und das sind oft dann auch diejenigen Fälle von jungen Leuten, die nicht so sehr effektiv terroristisch aktiv werden, die dann oft als Einzeltäter auftauchen. Es sind vor allem Freunde, die sich gemeinsam radikalisieren, die gemeinsam zunächst einmal in die salafistische Moschee gehen, dort möglicherweise dann einen salafistischen Rekrutierer treffen oder aber auch sich vollkommen eigenständig gemeinsam entscheiden, Kontakte zu nutzen, ein Empfehlungsschreiben zu bekommen, eine Telefonnummer und dann gemeinsam nach Syrien gehen. Es sind typischerweise kleine Gruppen junger Männer, mittlerweile auch immer häufiger mit jungen Frauen, mit ihren nach islamischem Recht angetrauten Ehefrauen, die gemeinsam gehen. Es ist also der Freundeskreis der wichtigste Rekrutierungsort in Europa.
Die Gefahr, die von diesen jungen Leuten jetzt für uns noch ausgeht, ist doch wahrscheinlich vor allem von den Rückkehrern. Also die haben draußen gekämpft, haben es überlebt, wissen, wie es geht in Afghanistan oder im Irak und kommen dann mit ihrer militärischen Erfahrung hierher wieder zurück. Sind das die ganz gefährlichen möglichen Terroristen von morgen?
Ja, das sind diejenigen, denen die Sorge unserer Sicherheitsbehörden gelten muss. Allerdings ist das ja zunächst einmal kein neues Phänomen. Die Schweiz, Österreich, Deutschland haben schon mehr als 10 Jahre einzelne Rekruten bei Al-Qaida gehabt, vor allem in Pakistan und in Afghanistan. Es gab eine kleine Ausreisewelle Richtung Tschetschenien, früher auch eine nach Somalia. Und der große Unterschied zu diesen Ausreisewellen und auch zu den Rückkehrwellen, die damals schon gefährlich waren, ist die ungeheuer hohe Zahl von Rekruten. Sie hatten das eingangs schon erwähnt, dass Deutschland ein sehr großes Problem hat mit so etwa 450 jungen Leuten, die seit 2012 nach Syrien gegangen sind, um sich dort den Dschihadisten anzuschließen. Und das mit der hohen Zahl gilt für alle europäischen Länder, aber eben besonders für diejenigen Länder, in denen die Zahl sehr dynamisch gewachsen ist, also Deutschland, Belgien, Österreich, auch die Schweiz und Dänemark.
Muss man sagen, für die nächste Zeit, Sie haben vorhin die ganz großen Anschläge in der U-Bahn in London oder in Madrid oder so erwähnt, aber für die nächste Zeit ist die Terrororganisation IS die größte sicherheitspolitische Gefahr für Europa?
Nein, davor würde ich mich hüten, und zwar aus 2 Gründen. Also zum einen zeigen doch die Ereignisse der letzten Monate, dass der Trend zum Einzeltäter-Anschlag ungebrochen ist. Ottawa war ein solches Beispiel. Einige Tage vorher hatte es in Kanada schon einen ähnlichen Übergriff gegeben, bei dem ein Soldat getötet wurde. Wir hatten den Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel und viele andere mehr in den letzten Jahren. Also das ist sicherlich der Anschlagsmodus, mit dem wir auch im Moment vermehrt rechnen müssen. Bei IS ist noch nicht ganz klar, ob und wann sich die Organisation entschließen wird, größere Anschläge in Europa in Auftrag zu geben. Ich glaube, dass die Organisation das tun wird, aber wir wissen doch sehr wenig über ihren Kopf, Abu Bakr al-Baghdadi, der doch sehr regionsfixiert zu sein scheint. Er hat sein Heimatland, so wie es scheint, nie verlassen, bevor er dann möglicherweise 2012, 2013 sich einige Male in Syrien aufgehalten hat. Wir wissen nicht, wie wichtig Europa für ihn ist. Ich glaube, es ist eher eine theoretische Erwägung, die Anschläge wahrscheinlich macht. Er hat ja dadurch, dass er sich zum Kalifen ausgerufen hat, klargemacht, dass er eine Führungsposition in der internationalen dschihadistischen Szene haben will. Wenn er die haben will, muss er einen großen Anschlag nach dem Stile des 11. September 2001 verüben, um dann Osama bin Laden beerben zu können. Deswegen glaube ich, dass dieser Anschlagsversuch zumindest kommen wird. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, wann. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass es andere Gruppierungen gibt, die in der Vergangenheit schon sehr viel gefährlicher geworden sind, vor allem die jemenitische Al-Qaida. Die hat es zweimal geschafft, Bomben an Bord von Flugzeugen zu bringen, die auf dem Weg in die USA waren. Zum Glück wurden beide Attentate 2009 und 2010 vereitelt. Aber der Bombenbauer von damals, der ist immer noch unterwegs, der ist auf freiem Fuß. Und die Amerikaner vermuten, dass er weiterhin gemeinsam mit anderen Aktivisten Anschlägen plant. Ich glaube also, dass zumindest im Moment die größere Gefahr von der alten Al-Qaida ausgeht und IS eher so eine Gefahr für die nächsten Jahre sein wird.
In Kontext zu Gast ist heute der Berliner Nahost- und Terrorismusexperte Guido Steinberg. Herr Steinberg, bei allem Schrecken, den diese Terrorgruppe IS bei uns auslöst, sie betrifft natürlich vor allem die Menschen in Syrien und im Irak. Rekapitulieren Sie doch nochmal für uns, woher ist denn diese militante Gruppierung so ganz plötzlich gekommen?
Diese Gruppierung ist gar nicht plötzlich gekommen. Die wurde gegründet im Jahr 2000 in Herat in Afghanistan, ist dann 2003 im Irak aufgetaucht. Allerdings immer wieder unter wechselnden Namen und deswegen scheint es uns so, als würden wir sie nicht kennen. Aber vor 10 Jahren hat sie Al-Qaida im Irak oder Al-Qaida in Mesopotamien geheißen. Und damals wurde sie angeführt von einem Jordanier namens Abu Musab al-Zarqawi. Und der war damals schon neben Bin Laden der meistgesuchte Terrorist der Welt. Und wenn wir heute von ISIS oder IS sprechen, sprechen wir von keiner anderen Organisation. Und auch die Strategie und die Taktik der Organisation, die kennen wir bereits seit mittlerweile einem guten Jahrzehnt. Es hätte uns eigentlich nicht überraschen dürfen, dass diese Organisation wieder erstarkt. Sie erstarkt aber weniger, weil dschihadistisches Gedankengut nun so ungeheuer attraktiv ist, sondern weil ihre Gegner so viele Fehler gemacht haben. Beispielsweise der Abzug der Amerikaner 2011 aus dem Irak, der hat enorm zu ihrer Stärkung beigetragen. Die verfehlte Politik der Regierung Maliki, die alles versucht hat, Sunniten von der Macht im Land fernzuhalten und damit dafür gesorgt hat, dass IS sich heute wie ein Fisch im Wasser in den sunnitischen Gebieten des Landes bewegen kann. Und dann natürlich der Bürgerkrieg in Syrien, für den natürlich in erster Linie der Diktator Bashar al-Assad verantwortlich ist, der mittlerweile fast 200.000 Menschen in diesem Land getötet hat, was dafür gesorgt hat, dass IS auch dort, obwohl die Syrer IS nicht lieben, einigen Zulauf hat.
Also es gibt viele Faktoren, die das Erstarken von der Terrororganisation IS begünstigt haben. Und gleichwohl überrascht uns doch immer wieder diese ungeheure Wucht, mit der die Gotteskrieger ja auch militärisch im Vormarsch sind. Wie ist denn diese Stärke zu erklären?
Das sind zumindest in den Führungspositionen Leute, die zum Teil noch Offiziere in der Armee Saddam Husseins waren. Beispielsweise der Kommandeur für den Irak und der Kommandeur in Syrien, das sind jeweils ein Oberst und ein Oberstleutnant aus dem Jahr 2003. Und man muss sich nun vorstellen, dass seit 11 Jahren diese Leute mit einigen Unterbrechungen im bewaffneten Kampf zunächst gegen die Amerikaner, gegen den neuen irakischen Staat, gegen schiitische Milizen nicht nur überlebt haben, sondern es auch geschafft haben, ihre jeweiligen Organisationen am Leben zu halten. Und das hat zum einen mit der militärischen Erfahrung zu tun, aber dann eben auch mit ideologischer Überzeugung, mit einer hohen Motivation und einem Gegner, der ihnen oft keine andere Wahl gelassen hat. Ich meine damit vor allem die irakische Regierung. Es sind also Leute, die seit in der Regel 11 Jahren kämpfen und deswegen so gut organisiert sind und so genau wissen, was zu tun ist.
Diese Leute haben einen Gutteil ihrer Waffen ja auch aus Lagern im Irak bekommen, die die Amerikaner mal eigentlich für die irakische Armee aufgefüllt haben. Wer alles rüstet denn diese Terrororganisation noch mit Waffen aus? Kriegen sie auch Waffen aus Kuwait oder Saudi-Arabien?
Nein, das bekommen sie nicht. IS versorgt sich hauptsächlich aus dem Konflikt selbst heraus. Im Irak hat die Organisation, Sie sagten das schon, vor allem von amerikanischen Beutewaffen profitiert. In Syrien sind es vor allem Waffen, die ihr in die Hände gefallen sind, als Truppen des Regimes abgerückt sind oder geschlagen wurden. Da gibt es also deutliche Unterschiede. Im Irak wird vor allem amerikanisches Material eingesetzt, aber auch ehemals sowjetisches und russisches und in Syrien vor allem sowjetisches und russisches. Dieses Material hat vor allem den Vorteil, dass die ehemaligen Angehörigen des Militärs damit sehr viel besser umgehen können als mit diesem doch etwas anspruchsvolleren amerikanischen Material. Die Golfstaaten haben IS nie direkt unterstützt. Es gibt den sicherlich berechtigten Vorwurf an die Türkei und an Katar, dass sie die Vorgängerorganisation von IS in Syrien unterstützt haben, die Nusra-Front. Als dann aber klar wurde, dass die irakische Organisation die Oberhand gewann, haben diesen beiden Staaten das aufgegeben. Es ist also vor allem Ausrüstung und auch Finanzierung aus dem Irak und aus Syrien. Und es spielen wohl noch eine Rolle die Spenden einiger reicher Privatleute, vor allem aus Kuwait, an zweiter Stelle aus Katar und dann aus Saudi-Arabien. Die Staaten der Region aber scheinen ihre Unterstützung eingestellt zu haben. Mittlerweile wohl selbst die Türkei unter dem Druck der USA.
Nun haben Sie ja auch noch neben anderem einträgliche Ölfelder erobert. Wohin können die denn das Öl überhaupt verkaufen?
Ja, das große Problem an IS ist vor allem, dass die Organisation mittlerweile ein großes Territorium beherrscht mit Schätzungen zufolge 6 bis 8 Millionen Einwohnern. Die Organisation erhebt dort Steuern und hat Zugriff auf die, vor allem auf die Ölfelder Syriens. Die haben vor dem Krieg so etwa 300.000 bis 400.000 Barrel pro Tag produziert. Jetzt sind das ja maximal noch 50.000 Barrel pro Tag. Und die amerikanischen Luftangriffe der letzten Wochen werden das reduziert haben. Und die Organisation verkauft dieses Öl teilweise in raffinierter Form auf dem lokalen Markt. Dort wird natürlich auch Brennstoff gebraucht. Und dann wird geschmuggelt, wie in der Vergangenheit auch schon, und zwar zum Teil über irakisch-Kurdistan Richtung Iran, dann in Richtung Türkei. Und es muss auch davon ausgegangen werden, dass das Regime in Damaskus Öl und raffinierte Produkte abnimmt. Und das macht die Organisation im Moment zu der wahrscheinlich reichsten Terrororganisation der Weltgeschichte. Und das macht auch einen Teil der besonderen Gefahr aus, die von IS ausgeht.
Im Moment sind ja die Kurden eigentlich die einzigen, die am Boden sich dieser Terrororganisation entgegenstellen, und wird ja die entscheidende Frage für die nächsten Monate und Jahre wohl auch sein, wie kann dieser Terror gestoppt werden? Gibt es auch eine andere Möglichkeit, als der Gewalt mit Gewalt zu begegnen? Gibt es sowas wie Diplomatie? Ist das überhaupt denkbar?
Ich denke, dass das mit einer Organisation wie IS nicht funktionieren wird. Was funktionieren kann, ist zunächst einmal die politischen Weichen zu stellen. Und da haben die Amerikaner im Irak enormen Druck auf die Regierung Maliki zunächst und jetzt auf die neue Regierung von Haidar al-Abadi ausgeübt, auf die Sunniten des Landes zuzugehen. Sie haben das beispielsweise dadurch gemacht, dass sie einen neuen sunnitischen Verteidigungsminister eingesetzt haben, der nun dafür sorgen soll, dass auch wieder sunnitische Rekruten aufgenommen werden können, die dann den Kampf aufnehmen. Das ist in gewisser Weise eine Art indirekter Diplomatie, weil man sich doch von amerikanischer Seite erhofft, dass diejenigen Teile von IS, die nicht wirklich dschihadistisch, ideologisch motiviert sind, sondern opportunistisch durch das Gehalt oder vielleicht durch Druck oder durch die Anordnungen ihrer ehemaligen aufständischen Organisationen zu IS gekommen sind, dass die dann vielleicht doch die Seiten wechseln. Es gibt da einige Erfolgsmeldungen, aber ich denke, das wird noch einige Zeit dauern, bis wir erkennen können, ob dieser Weg funktioniert. Meines Erachtens ist er der einzige, der funktionieren kann. Die Amerikaner haben 2006 bis 2008 schon einmal sunnitische Milizen gebildet, die dann gegen Al-Qaida im Irak vorgegangen sind, also die Vorgängerorganisation von IS. Das hat gut funktioniert und das versuchen sie im Moment noch einmal. Ich glaube, dass es nur Sunniten sein können, die in sunnitisch besiedeltem Gebiet die sunnitische Al-Qaida bzw. IS wirklich effektiv bekämpfen können. Der Ansatz mit den Kurden, der ist höchst problematisch, weil in dem Moment, in dem die Amerikaner und die Europäer die Kurden unterstützen, machen sie sich direkt wieder die Araber im Rest des Landes zu Feinden, die alle diesen kurdischen Autonomie- oder Unabhängigkeitsbestrebungen doch sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen.
Also im Moment ist noch relativ unsicher, wohin das auch militärisch geht. Könnte am Ende dieser ganzen Kämpfe in der Region auch das Ende der nationalstaatlichen Ordnung im Nahen Osten stehen?
Ja, das ist zumindest eine Möglichkeit, wenn das Modell der Amerikaner im Irak nicht funktioniert. Ich denke, die amerikanische Strategie ist vor allem eine Stabilisierungsstrategie für den Irak. Sie kann funktionieren, wenn die Regierung in Bagdad ihre Vorbehalte gegenüber sunnitischen Milizen aufgibt und die Chance nutzt, die darin besteht, diese jungen Leute wiederzugewinnen für den Kampf gegen IS. Ich glaube aber, dass die Amerikaner Syrien schon fast aufgegeben haben. Diese Luftschläge sind doch nur ein Mittel, um eine weitere Expansion von IS zu verhindern. Und auch das, wie wir das in Kobani sehen können, funktioniert ja nicht sehr gut. Insofern muss man auch sehr skeptisch sein, was den Gesamterfolg angeht. Ich gehe davon aus, dass der Bürgerkrieg in Syrien noch sehr lange andauern wird. Und das bedeutet auch, dass der Osten des Landes der zentralstaatlichen Kontrolle entzogen bleibt. Und das bedeutet auch, dass diese Grenze zwischen dem Irak und Syrien zumindest für lange Zeit nicht mehr so stabil werden wird, wie sie das einmal war. Und wenn das nicht gelingt, diese Grenze zu stabilisieren, dann werden auch andere Grenzen in Gefahr kommen. Wir sehen das schon an der libanesischen. Wir werden das auch möglicherweise zukünftig an der jordanischen Grenze sehen. Und dann kommen irgendwann auch die Staaten ins Visier, die IS immer wieder als Ziel der eigenen Expansion nennt, nämlich vor allem die palästinensischen Gebiete, Israel und dann auch Saudi-Arabien.
Düstere Aussichten also und viele Jahre, wie Sie gerade gesagt haben, werden wir wohl noch über diese Terrororganisation IS und auch die Globalisierung des islamistischen Terrors diskutieren müssen. Und solange werden wir wohl auch mit Ängsten vor Anschlägen bei uns umgehen müssen. Besten Dank für Ihre Einschätzung, Guido Steinberg in Berlin. Das Buch Al-Qaidas deutsche Kämpfer, die Globalisierung des islamistischen Terrorismus ist soeben bei der Körperstiftung erschienen. Sie hörten Kontext heute mit Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.